Wir stehen da und überlegen, ob wir Kartoffeln anbauen als Ersatzschlager für Industrieprodukte. Faszinierend, was dort in Europa. Jede Form von Sozialismus ist nur eins Mist. Das wäre natürlich Fälle, wo man sagen müsste, ja, jetzt haben wir ein ernstes Problem. Und eigentlich auf dem Kurs ist es grottenbillig. Also wenn man sieht, wie die Verschuldung explodiert ist.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer deutschen Börsenlegende. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
Hallo, lieber Mario, ich grüße dich und natürlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Börsenlegende. Ich weiß, dass du das sehr zynisch meinst, aber danke für den Versuch der Blumen.
Ja, das ist schon halbwegs ernst gemeint, Robert. Du bist schon ein Leuchtturm, vor allem der Positivität. Deswegen freuen sich die Leute auch immer auf dich. Und Leute, wenn ihr es feiert, dass Robert zurück ist, gerne Daumen nach oben. Robert, sollen wir mit schnellen Fragen starten? Du
Ja,
kennst ja das Spielchen schon.
machen wir die
Ein
Schnellraterunde
Feuerwerk.
sozusagen.
Schnellraterunde, genau. Ja oder nein? Ich fange an. Muss man jetzt Gewinne mitnehmen?
Nein.
Ist der Gipfel des KI-Hypes erreicht?
Nein, noch lange nicht.
Fällt die Zinswende aus?
Nein, aber sie wird kleiner.
Stolpert Trump jetzt doch?
Nein.
Ist Chinas Comeback nur ein Strohfeuer?
Ja.
Oh, da bin ich gespannt. Ist Gold überbewertet?
Nein.
Und geht die Rallye beim Bitcoin weiter?
Im Trend ja mit Unterbrechung.
Sehr schön, da hast du schon mal spannende Vorlagen geliefert. Keine Gewinne mitnehmen. Da bin ich jetzt gespannt, warum nicht. Also wir stehen, ja,
Ja, ich meine, das ist immer
hoch
so
ist immer
die.
relativ, aber ja, ganz kurz, vor kurzem, Mike Wilson, bekannter Permabär der Wall Street, ist jetzt auch, hat er lange gesagt, die Aktien müssen eigentlich runter, jetzt ist er auch ins Bullenlager gewechselt, sieht noch ein bisschen Luft nach oben bis Juni 2025. Also da haben viele gesagt, Mensch, es gibt ja jetzt fast keine Bären mehr. Ist das nicht, ja, Zeit mal Gewinne mitzunehmen? Wie kannst du denn da noch bullisch bleiben?
Ja, das ist gefährlich. In der Tat, ich habe auch gedacht, naja, wenn dieses Knäblein jetzt sagt, nein, man muss jetzt nur Aktien haben, ist gefährlich. Ich schließe ja nicht aus, dass der Aktienmarkt auch mal runtergeht. Also von daher, die Fragen, die du stellst, sind logischerweise ja immer relativ platt. Nicht, weil sie platt sein sollten, aber einfach klare Aussagen haben. Es heißt ja nicht, dass man auch mal dann sicherlich auch eine Konsolidierung sieht, aber meine Erfahrung ist ja jetzt auch überhaupt die Erfahrung am Markt seit anderthalb Jahren, dass diese Konsolidierungsphasen ja relativ schnell dann auch bereinigt werden, weil das nächste positive Thema dann irgendwie kommt. Wenn es nicht die Zinssenkungsfantasie ist, eben die Erholung der Weltwirtschaft oder andere Themen, die Zyklika, die wieder kommen sollten. Also von daher, man kann es absichern, aber jetzt großartig rausgehen würde ich definitiv nicht. Dafür sehe ich Zutaten, trotz aller Probleme, die ja auch von den Medien jeden Tag dann auch hochgekocht werden, weil es Klicks und Quoten natürlich gibt, sicherlich nicht groß genug, dass man sagen muss, ich muss jetzt raus.
Platt, danke für die Blumen, Robert. Ich weiß doch, du bist doch auch ein Freund des Schwiegermutterwitzes. Deswegen, ja, weiß ich doch, was du magst. Spaß beiseite. Wenn du die Stimmung an der Börse gerade in ein, zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie würdest du es beschreiben?
Ja, man müsste eigentlich denken, sie ist jetzt heiß gelaufen, aber ich bin da relativ oft an der Frankfurter Börse. Also ich erkenne das jetzt nicht, dass da alle nur noch schmunzelnd rumsitzen. Also das ist etwas anderes, ja. Auch früher war es ja so, da gab es ja immer bei runden DAX-Zahlen immer noch die Tochter, die vom jeweiligen Bundesfinanzminister reingeschoben wurde. Das gibt es ja auch nicht mehr. Also es ist quasi eine Börsenhosse oder eine Stimmung, die ja positiv ist, ohne viel Brimborium. Also singen keine Fischer Chöre Halleluja oder da wird nicht getanzt auf dem Parkett. Ist relativ ruhig und das gefällt mir natürlich, dass man jetzt hier nicht vollkommen dann die Bodenhaftung verliert. Und ich sage nach wie vor, viele auch zyklische Werte, kulturabhängige Werte sind ja immer noch, wie ich finde, zu billig. Und also von daher haben wir dann auch ein bisschen mehr Fantasie, vielleicht nicht nur im KI-Lager. Ich habe nichts gegen KI, überhaupt nicht längerfristig, aber dass man sagt, ich kann vielleicht um die erste Frage etwas genauer zu beantworten, dann doch einen gewissen Trendwechsel machen, dann ich dann doch in die Zyklika gehe, in Amerika genauso wie in Europa, weil da noch Punkte zu holen sind, weil ja immer wir ja Deutsche gerne gucken, was macht Berlin, was macht der deutsche Wirtschaftsstandort, und der ist ja nicht in bester Verfassung. Wir haben eine suboptimale Wirtschaftspolitik. Du weißt, ich bin ja der Diplomat unter den Analysten.
Sollen wir da mal drüber sprechen? Denn Olaf Scholz hat einen Satz gesagt, den wirst du wahrscheinlich besser finden als jeden Schwiegermutterwitz. Ich bin der wirtschaftsfreundlichste Kanzler seit Ewigkeiten, hat er gesagt.
Nein, das ist er
Musst du da
definitiv.
lachen oder musst du dich ärgern?
Ja, mittlerweile, man ist ja, es häufen sich ja, es ist eine Inflation ja an Aussagen von Politikern, wo die einzelne Aussage gar nicht mehr so negativ auffällt. Nein, das ist er definitiv nicht. Ich hätte mir ja erwartet, dass er viel stärker dazwischen schaut, dass er nicht nur der Paartherapeut ist von Robert Habeck und Christian Lindner, sondern sagt, nein, Wirtschaft muss wachsen, da müssen wir viel mehr tun. Und wenn ich jetzt die letzte Umfrage ja höre unter Mittelständlern, die ja nun Deutschland sehr schlechtes Zeugnis ausstellen, die ja immer stärker auch auf Exodus dann machen, dann ist das, kann ich die Aussage von unserem Bundeskanzler da in keinster Weise ernst nehmen. Da müsste viel mehr passieren, da müsste man die Planungssicherheit erhöhen, dramatisch erhöhen. Wir bräuchten vernünftige Energiepreise und Energiesicherheit, damit hier investiert wird. Aber wenn im Augenblick eben dann eher ich glaube, es hat mal Peter Alexander gesungen, sagt beim Abschied leise Servus. Das ist nicht positiv. Nein, da müsste viel mehr kommen. Vielleicht kommt es noch, aber als Paartherapeut hat man, glaube ich, die Energie für andere Sachen aufgebracht. Da kann man sich darauf nicht stützen. Ich würde mir wünschen, er würde die richtigen Kompetenz dann machen, aber ich glaube, so eine Eigenpartei ist ja eine wirtschaftsfreundliche Haltung nicht unbedingt erwünscht.
Der BASF-Chef hat vor kurzem gesagt, ja, man mache überall Gewinne, nur nicht in Deutschland. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon über Robert Habeck gesprochen, der wird ja auch immer ordentlich durch den Kakao gezogen, der kriegt ordentlich auf die Mütze, aber er liefert auch immer wieder Vorlagen. Jetzt hat er vor kurzem gesagt, ja, das Heizungsgesetz sei ein Test gewesen, wie weit man denn gehen könne beim Klimaschutz. Also, ja, kommst du dem da manchmal vor wie im falschen Film? Also,
Also, wir sind ja keine
da
Versuchskaninchen.
läuft schon einiges schief, oder?
Wir sind ja keine
Ja.
Versuchskaninchen, wo man einfach mal sagt, jetzt gucken wir mal, wie die Bundesbürger darauf reagieren, wenn ich einfach mal was sage. Nein, das geht überhaupt nicht. Wichtig ist ja auch, dass man ein gewisses Leitplankensystem, das wir Deutsche brauchen. Ja, wir gehen ja ungern über eine rote Ampel. Ja, das soll man ja auch nicht tun, aber wir brauchen ja schon eine gewisse Ordnung, dass man sagt, pass mal auf, wir haben einen Plan, der Plan sieht so aus, wir laufen in die Richtung, in die Richtung, wie auch immer. Aber es sollte einen Plan geben und dann einfach mal sagen, na, ich habe hier mal was getestet, wie weit kann ich denn gehen? Das funktioniert ja nicht. Das muss man immer wieder sagen. Es mag ja ehrenhaft sein, auf Klimaschutz zu setzen. Natürlich ist das ehrenhaft. Müssen wir gar nicht drüber reden. Nur, wenn man so eine Politik macht, dann führt das dazu, dass die Unternehmen in die Länder investieren, wo der Klimaschutz nicht so hoch geschrieben wird und dann insgesamt weniger Klimaschutz weltweit stattfindet. Das ist also kontraproduktiv, das muss man sehr klar erkennen. Und was so ein Heizungsgesetz grundsätzlich hier angeht, es hat ja auch zu einer massiven Verunsicherung geführt. Erst hatten wir den dramatischen Hype bei Wärmepumpen, dann ist das jetzt in sich zusammengebrochen, ja. Also das ist ja auch keine Planungssicherheit für die Heizungsbauer. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir demnächst, wenn wir einen Pfund Kaffee kaufen, eine Wärmepumpe umsonst dazu, damit auch noch Absatz da ist. Das ist keine klare Planung. Da passiert viel zu wenig. Und deshalb muss man mehr die Mitte wieder treffen. Man darf nicht überschießen. Das geht einfach nicht. Man muss also den Bürgern immer sagen, so, das ist unser Plan. Aber wir müssen natürlich auch dann sehr klar erkennen, dass wir unsere früheren Meriten, dass wir die auch noch weiter benutzen. Zum Beispiel Verbrennermotor. Es ist doch ein Treppenwitz, dass die Länder, die natürlich auf Klimaschutz aussetzen, auf E-Mobilität, aber gleichzeitig auch den Verbrennermotor weiterentwickeln wollen mit den berühmten Soft-Fuels nach dem Motto, naja, im Falle eines Falls haben wir immer noch die Alternative, während wir diese, was uns groß gemacht hat, ja am liebsten heute Morgen komplett verdammen würden, auch von Brüssel aus, wo ja viele auf staatliche Kosten bezahlt werden, aber nicht unbedingt selbst mal in der Industrie gearbeitet haben. Ja, da kann man natürlich munter fabulieren und philosophieren, aber das ist insgesamt keine Politik, die klar ist. Und müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir zwei und die uns Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer dann grundsätzlich mal Entscheidungen zu treffen haben in der Wirtschaft oder Standortfrage. So hart mir das über die Worte, über die Lippen kommt. Warum sollte ich nach Deutschland gehen? Warum? Mit welcher Begründung? Ja, wenn andere Standorte genau die Fehler, die wir gerade besprochen haben, eben nicht machen. Amerika zum Beispiel, ja. Die haben auch Probleme, müssen wir nicht drüber reden, aber im Zweifelsfall gehe ich doch dorthin, wo ich meine Erfolge umsatzmäßig und auf der Gewinnseite
Klar.
dann auch erzielen kann. Und das wird dann der Witz werden, wenn wir aus Amerika beliefert werden mit deutschen Produkten, die hier verkauft werden. Also die hier nicht mehr produziert werden, sondern in Amerika. Also ich finde das faszinierend, was im Augenblick läuft. Nein, das ist absolut nicht gut und wird uns sicherlich einen hohen Preis auch kosten in den weiteren Jahren, wenn wir nicht endlich mal die 180-Grad-Wende machen.
Der DAX steht trotzdem sehr gut da. Vor kurzem war Andreas Beck bei mir zu Gast. Der hat sich ein bisschen gewundert, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, beziehungsweise er hat gesagt, wenn man jetzt mal auf den Handelskonflikt, Handelskrieg, wie man es auch immer nennen will, zwischen USA und China schaut, und man muss ja befürchten, ja, dass Europa auch reagiert auf die chinesischen, ja, E-Autos, die uns ja sozusagen billig überfluten. Also das könnte sich ja hochschaukeln, und da China ja zum Beispiel für die deutschen Autobauern ein sehr wichtiger Absatzmarkt ist, da wir natürlich abhängig sind von Rohstoffen und Co., könnte Deutschland sich da auch und Europa sich ja auch ins eigene Knie schießen? Also, wie schätzt du das ein? Ist das ein großes Risiko? Und vor allem, warum steht der DAX, oh, so gut da,
Ja,
obwohl
der
das ja
Konflikt zwischen
alles
USA und China
ziemlich
hat, ist
kompliziert
natürlich,
ist?
ja, der Konflikt USA-China, wenn man da mal anfangen ist, hat auch gewisse, ich sage es mal, Folklore, ja. Diesen Wahlkampf in Amerika, da wird natürlich auch auf China eingeschossen. Wiederum lässt sich China das nicht gefallen und überfliegt dann auch mal Taiwan sozusagen. Wir haben hier das Sagen, das gehört dazu. Die Frage ist aber, ob da aus dieser Theorie eine üble Praxis wird. Also ich frage, ob aus der üblen Theorie eine üble Praxis wird. Das sehe ich deutlich weniger. Nach wie vor machen die Amerikaner mit den Chinesen Geschäfte. Klar, es ist der alte Streit, früher USA-Sowjetunion, jetzt übertragen auf USA und China. Natürlich gönnt man sich da wenig, aber man ist auch leider, oder leider zum Glück, aufeinander ein bisschen angewiesen. Und ich denke, nach der Wahl, auch wenn es ein Donald Trump werden sollte, wird man nicht über Zollsenkungen oder weniger Sanktionen nachdenken, aber man braucht sich eben auch, und die Amerikaner wollen ja die Chinesen auch in eine gewisse Richtung zwingen. Gut, sie wehren sich natürlich, aber Mario, die letzten Tage am Aktienmarkt China zeigen ja, dass China schon einen Schlag mitbekommen hat, dass Amerika da vorne steht. Dazwischen stehen wir, klar. Wir verkaufen dramatisch nach China, und die Franzosen wollen ja unbedingt, dass wir massive Handelszölle auch gegen die Billigware aus Chinesen erheben. Das kann Deutschland nicht wollen. Dann sagen die Chinesen natürlich, okay, dann versucht hier mal eure Autos zu verkaufen, das könnt ihr auch vergessen. Also das wird schwierig werden. Und da fragt man sich in der Tat, warum ist der DAX so stark? Ja, weil die Unternehmen natürlich dann weltweit aktiv sind, in China, in Amerika, doch auch ihre Standorte immer stärker suchen, gerade in Amerika, und dann eben von den wirtschaftlichen Erfolgen dort profitieren. Das heißt, wir dürfen nicht so den Wirtschaftsstandort Deutschland, auf unsere, sagen wir mal, von Cottbus, von Aachen bis Cottbus, von Passau bis Flensburg schauen. Wir müssen gucken, wo die Industrie arbeitet. Und ich habe eben davon gesprochen, dass selbst der Mittelstand immer stärker rausgeht. Die gehen dorthin, wo die Sonne scheint. Wenn es hier regnet, irgendwann sagt man, jetzt reizt mir, ich will keinen Regenschirm, ich will die Badehose anziehen oder eine Bikini. Und das ist genau der Punkt, warum die deutschen Werte laufen, gerade im DAX. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass auch die zweite Reihe MDAX davon profitieren wird.
Sehr gut erklärt. Trotzdem zum Beispiel jetzt Autobauer, die vielleicht von diesem Problem so ein bisschen mehr betroffen sein könnten, würdest du da lieber die Finger davon lassen? VW ist ja zum Beispiel, ja, nicht gerade unabhängig von China. Da müssen ja einige Autos verkauft werden. Ist
Richtig.
das zu heiß aus deiner Sicht
Es
momentan?
gibt den
Oder eine
Massenmarkt.
Chance vielleicht
Es gibt
sogar?
den Massenmarkt, der hat dann sicherlich mehr Probleme, weil China ja ein Riesenabsatzmarkt ist, wo aber die Chinesen ja selbst mittlerweile tolle Autos bauen, das muss man sagen. Aber die Premium-Hersteller, die Legende ist ja nach wie vor intakt. Und ich sage ja immer, solange in den Filmen, aus Hollywood-Filmen, auch in den neuen, ja, die Bösen, in Anführungszeichen, immer noch Audi, BMW, Porsche, ja, vor allen Dingen Mercedes fahren, scheint das nach wie vor ein attraktives Auto zu sein, ja. Nicht, dass mich falsch verstanden werde, dass nur die Bösen hier die deutschen Premium-Klassen fahren. Nein, aber grundsätzlich scheint da ja nach wie vor die Nachfrage zu sein. Also für die deutsche Autoindustrie Mobilindustrie im Premium-Segment bin ich gar nicht negativ überhaupt gestimmt. Der Massenmarkt hat sicherlich mehr Probleme, weil wir da konkurrieren wir natürlich weltweit mit den sehr günstigen, aber mittlerweile auch sehr guten Modellen aus China. Das muss man wirklich sagen, die haben sich enorm angestrengt. Das sind nicht mehr die, früher hat man immer Reisschüsseln gesagt zu einer Importware aus Japan in den 70ern. Die sind heute auch viel besser geworden, aber damals, 70er Jahren, waren es natürlich noch nicht gut. Also diese Kinderkrankheiten haben offensichtlich die Chinesen nicht und werden uns wehtun, aber Zölle wird nicht funktionieren. Deshalb immer mein Credo, was sollen wir jetzt machen? Zölle ist immer der letzte Ausweg, dann uns fällt nichts mehr ein. Vielleicht arbeiten wir mal an Innovation, vielleicht machen wir auch technologischen Fortschritt. Also jetzt nur zu reagieren, das war nie deutsche Wirtschaftspolitik. Agieren, Aktion, was können wir neu, besser machen? Ja, das war es. Aber es wird offensichtlich im Moment von Berlin aus nicht forciert. Da ist man eher auf dem Standpunkt, naja, wir wollen uns alle am Händchen nehmen, uns lieb haben und wenn es gar nicht geht, kiffen wir noch ein bisschen.
Jetzt hast du vorher schon mehrere Themen angeschnitten. Trump und China, da sind wir gerade mittendrin. Du hast gesagt, doch eher nur ein Strohfeuer. Also wird China jetzt nicht die große Aufholjagd weiterhin 2024 aus deiner Sicht?
Also China ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft. Die Chinesen haben sehr kluge, sehr fleißige Menschen. Das muss man zu ihrer Tages- und Nachtzeit sagen. Aber sie brauchen natürlich den Nährboden. Und der Nährboden ist in Amerika, in China im Vergleich zu Amerika nicht so gut gedüngt, nicht so gut gewässert. Wir haben auf der einen Seite eine Planwirtschaft, ja, die schwierig ist. Also ich sage ja immer, wie kann man in einer Welt, die schwierig ist und die nicht planbar ist, auf 5 Jahre planen? Das ist sehr schwierig. Das heißt, der Pragmatismus fehlt dann. Und das andere ist natürlich auch, und wenn man erfolgreich in China, dann ist das Unternehmer, das Unternehmen, das hat man ja gemerkt, dann ist die KP auch immer sehr skeptisch und guckt genau, was läuft da, könnte das Gefahr für unseren Allmachtanspruch sein. Das will kein Unternehmen. Man möchte in ein Land investieren, wo man weiß, ja, hier geht's, hier wissen wir auch, was läuft. Und das von der Informationspolitik. China ist eine Blackbox. Wo kriegt man denn die Informationen denn her, wie es da läuft? Also die Daten, Inflationsdaten, auch die Wirtschaftswachstumsdaten. Ja, wer daran glaubt, der glaubt auch jetzt schon die Lottozahlen vom kommenden Samstag zu wissen. Ja, nein, da ist natürlich Amerika die klassische Alternative, wo man sagt, hier ist Marktwirtschaft, Kapitalismus wird groß geschrieben. Wer was kann, hat ja eine massive Chance. Hier werden neue Ideen auch, die darf man auch wachsen lassen. Da darf man Fehler machen, ohne Angst zu haben, dass es dem Vorgesetzten nicht gefällt, weil am Ende der Erfolg da ist. Und das spricht nach wie vor für den amerikanischen Aktienmarkt. Ich würde sogar sehr klar behaupten, dass Amerika in den letzten 2 Jahren deutlich gegenüber China aufgeholt hat, beziehungsweise den Vorsprung nochmal vergrößert hat, gerade im Hightech-Sektor, weil einfach dieser Freigeist, dieser unternehmerische Freigeist dort ganz massiv ist. Und wenn man sieht, dass sehr viele Chinesen nach Amerika gehen, weil sie dort mehr erwarten, ist das auch eine klare Sache. Also die Chinesen können mal dagegen halten, ja. Und das Argument, das mich immer dann etwas stutzt oder was die Chinesen machen. Auf der einen Seite finden sie Aktien bafui, weil es ja an sich der kommunistischen Lehre, ja, dem arbeitenden Volk widerspricht. Und auf der anderen Seite wird der Aktienmarkt gestützt. Ja, was stimmt denn jetzt? Was wollen wir denn? Also das ist weder Fisch noch Fleisch und das muss klar sein. Das kennst du auch, ja. Ein Steakhouse, ein Steakhouse. Die werden nie auch Fisch anbieten können. Es wird nicht so gut sein. Und mich genauso. Die Fischbude bei Onkel Werner wird nie richtig Steaks zustande bringen. Und da will man schon wissen, was läuft denn jetzt hier? Und wenn man das einem Land nicht weiß, sagt man zur Not gehe ich woanders hin. Und die Alternative an Standorten ist gut. Amerika, aber genauso in Indien, die es ja klasse machen auch, ja, ihren Standort da jetzt propagieren, den Aktienmarkt forcieren, auch für westliche Anleger attraktiv machen wollen. Da wird Chinas Probleme haben, wenn sie diesen alten sozialistischen planwirtschaftlichen Kurs weiterführen. Und das sage ich an dieser Stelle auch immer. Unumwunden. Jede Form von Sozialismus ist immer eins Mist.
Jetzt gibt es trotzdem einige Experten, wenn man mal auf die nackte Bewertung schaut, die sagen, ah, US-Aktien vielleicht sogar raus, untergewichten. Ist das für dich fahrlässig?
Natürlich ist eine Bewertungsfrage wichtig, aber der Rheinländer sagt immer, was nichts kostet, ist er nichts. Ja? Ich kann auch fragen, warum ist denn ein Wert so teuer? Warum sind zum Beispiel die Hightech-Werte denn so teuer? Offensichtlich haben sie ja, das zeigt ja auch die Berichtssaison, die wir gesehen haben, durchaus schon sehr stabil. Und es gibt ja die Alternative. Wir haben ja nicht nur Hightech. Wir haben ja in Amerika auch im Russell 2000, also vor allem die zweite Reihe, die im Augenblick kulturell noch ein bisschen, Wirtschaft ist nicht schlecht, aber da noch Aufholjagden hat und wo auch die ganzen massiven Konjunkturprogramme auch die Wirtschaft auf Vordermann bringen, wenn man sieht, Reindustrialisierung, die Infrastruktur wird gebaut, Autobahn, all das. Detroit wird wahrscheinlich in 5 Jahren völlig anders aussehen als heute. Also der alte Wirtschaftsstandort. Also da wird ja was getan. Und dann wird ich auch die Werte kaufen wollen, die aus der zweiten Reihe eben sehr stark sind. Und wenn man dann auch sieht, dass ja die Amerikaner immer so schlau sind und sich das Wissen, das nicht haben, gerne aus dem Ausland beziehen und mittlerweile ja die Unternehmen freiwillig kommen, weil sie auf der Steuer-, auf der Energieebene, auf der Bürokratieebene viel besser gestellt sind, ja. Bei Steuern auch ein wichtiges Argument für Unternehmen. Natürlich muss man sich in Amerika um den Aktienmarkt hier keine große Sorge machen. Man denkt ja immer, irgendwann ist mal Europa dran. Ja, in der Tat sind wir in diesem Jahr teilweise besser gelaufen als die Amerikaner. Aber und ich glaube auch, dass die Europäer eine gute Chance haben. Aber strategisch, langfristig, ja, packen die Amerikaner die Wirtschaft ganz anders an. Sie finden auch den Aktien als Anlageobjekt ja gut. Bei uns wird es auch Gott sei Dank auch ein bisschen besser, aber das ist aus einem Guss, das ist eine klare wirtschaftliche, egoistische Linie, die auch nicht mehr nach Europa schaut und Europa schützt, sondern Amerika will hier ganz klar, auch wenn es sein muss, ohne Europa vorne stehen. Und das ist eine sehr egoistische Haltung. Und diejenigen, die immer das Problem haben mit einem Donald Trump, es sei die Frage gestellt, hat denn unser Joe Biden im großen Stil die Zölle, die Trump erhoben hat, zurückgenommen? Das war eine rhetorische Frage.
Ja, das ist eine schöne rhetorische Frage. Trump ist eine gute Vorlage. Und zwar, glaubst du nach wie vor, dass er das packt und du siehst es auch nicht als große Katastrophe?
Das heißt Katastrophe. Wir müssen uns auf das einstellen, was wir eben dann auch haben. Man könnte jetzt ja argumentieren, ich fange mal so an. Also, wenn gewählt würde, hätte er wahrscheinlich im Augenblick knapp die Nase vorn. Das kann sich noch ein bisschen sicherlich auch zu Gunsten von Joe Biden entwickeln. Aber wenn es Donald Trump ist, ja, dann kann ich natürlich eine Reaktion zeigen. Jetzt zittere ich wie das Kaninchen von der Schlange oder sage, so, Moment mal. Europa, jetzt wachen wir mal auf und jetzt versuchen wir hier mal eigene geopolitische und wirtschaftspolitische Qualitäten auszubauen. Aber da warten wir ja drauf. Gab es nicht mal die These, dass die Europäer die innovativste, die wirtschaftlich stärksten Gruppe oder Region der Welt werden wollten? Ja, Pustekuchen, das haben wir nicht erreicht. Vielleicht arbeiten wir jetzt ja mal dran. Jetzt nur zu sagen, wir hoffen doch, einen Präsidenten zu bekommen, der ein bisschen freundlich zu Europa ist. Was ist das für eine Politik? Ich kann ja keine Politik machen, was andere für mich tun können. Ich muss zuerst einmal mich selbst ändern. Ja? Meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst dich selbst ändern, Robert. Die anderen wirst du nicht ändern können. Das sollte Europa auch mal hinbekommen. Naja, aber da muss ich wirklich sagen, dass die Hoffnungen nicht besonders stark ausgeprägt, was mich schmerzt. Ja, aber gut, warten wir es ab. Aber wenn Trump kommt, klar, die Zölle werden nochmal erhöht. Er wird versuchen, weitere Steuersenkungen durchzusetzen. Er wird weiterhin darauf hoffen, dass europäische Unternehmen zur Umgehung von Zöllen dann in Amerika investieren, um dem Bannstrahl von ihnen dann zu entgehen. Ja, klassische egoistische Politik. Ja, und wir stehen da und überlegen, ob wir Kartoffeln anbauen als Ersatzschlager für Industrieprodukte. Faszinierend, was läuft in Europa.
Faszinierend, was läuft in Europa. Also es ist ja richtig, was du auch schon gesagt hast, deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen, es ist immer kurzsichtig zu sagen, ja, die sind jetzt schlecht, weil in Europa läuft es vielleicht nicht so, weil die machen natürlich ihr Geschäft weltweit. Aber trotzdem, wenn diese Innovation fehlt, dann ist ja die Frage, ob man dann nicht irgendwann weniger Geschäft weltweit macht. Also das spricht doch dann nicht so wirklich für europäische Aktien, oder?
Ja, aber diese Innovationen, die werden ja woanders entwickelt. Ja, ich meine, es ist nicht so, dass die Unternehmen, die Ingenieure, die arbeiten, über Nacht dumm geworden sind. Die Nachfrage klasse. Und wenn ich in Amerika bin, höre ich nach vor das Hohelied auf die deutsche Ingenieurskunst. Nur die wird eben dann in Amerika in den Boden gepflanzt und nicht mehr bei uns. Ja, also die Rahmenbedingungen, das können die Unternehmen nicht schaffen. Das muss die Politik machen. Ja, aber das Unternehmen nach wie vor auch in der zweiten Reihe etwas können. Das sehe ich ja, sieht man im Aktienmarkt, dass der deutsche Aktien offensichtlich ja begehrt sind. Also sie können nach wie vor was. Und die Innovationskraft ist nach wie vor da. Tolle Ideen, die, auch Klimaschutz, tolle Ideen, selbst in der Hightech-Branche, zwar nicht so stark wie in Amerika, bei weitem nicht so stark, aber da können wir zumindest im Zulieferbereich einiges machen oder bei alternativen Energien im Klimaschutz. Nur wenn uns auch das wieder weggenommen wird, weil wenn die Talente woanders dann entwickelt werden, wenn man damit woanders Abitur macht, ja, weil man hier denkt, ich krieg hier keinen vernünftigen Schulabschluss hin, ja, dann haben wir ein Problem. Aber die Innovationskraft der Unternehmen, auch also auf der Mikroebene, ist nach wie vor da. Das schließt ja nicht aus, dass auch Amerikaner oder Chinesen natürlich im Bereich der Industrie tolle Produkte haben oder Innovationskraft haben. Aber wir haben die bei Unternehmen auch. Aber wie gesagt, man geht woanders hin, weil da die Standorte hübscher oder man könnte sagen, viel sexier sind.
Jetzt spiele ich noch mal ein bisschen den Bären. Wo sollen denn steigende Kurse jetzt eigentlich noch herkommen? Also die Gewinnschätzungen, gerade in Amerika, die werden immer weiter nach oben korrigiert, aber die sind schon ja relativ weit oben. Also da muss ja schon was eingepreist sein. Selbst eine Wahl von Trump, wenn wir es jetzt mal für die Börse positiv interpretieren, Steuersenkungen und Co., wäre jetzt auch keine Riesenüberraschung, ist wahrscheinlich auch schon zum Teil eingepreist, jetzt switche ich schon ins Englische, unfreiwillig, hatten wir vielleicht auch Jahresanfang schon so eine kleine Trump-Rallye, wie auch immer. Zinssenkungen auch schon vielleicht leicht eingepreist. Also, wo ist denn das Überraschungspotenzial? Also, wo sollen steigende Kurse noch herkommen?
Ja, also wir haben das Überraschungspotenzial ist dann immer noch bei der Konjunktur. Ich habe immer noch den Eindruck, dass man so das Ganze in Moll-Stimmung sieht, ja, und da kommt nicht viel. Und die Chinesen haben ja Probleme. Natürlich haben sie Probleme, aber die investieren ja auch wie verrückt. Die Amerikaner investieren wie verrückt. Und auch die anderen Schwellenländer, da sieht man ja auch, dass da einiges gemacht wird, um von der Weltwirtschaft zu profitieren, wodurch die Weltwirtschaft dann auch profitiert. Das ist ja quasi der Umschaltfaktor weg von den Hightech-Werten und nur aus der Zinssenkungsfantasie mal rauszukommen, mehr in dieses wieder kulturelle Fahrwasser reinzukommen. Da sehe ich schon Überraschungseffekte. Aber Marius, heißt ja nicht, dass wir auch mal einen Setzer haben. Das kann auch mal 10% sein. Nur eben ist das kein Grund, dann zu sagen, ich gehe jetzt raus, weil diese Bereinigung relativ schnell passieren wird. Ja, das sehe ich sehr klar. Und wenn auch die Zinssenkungsfantasie nichts mehr mit dem zu viel mit dem zu tun hat, was wir Anfang des Jahres hatten. Ich glaube aber schon, dass dieser Zinssenkungstrend natürlich drin ist und man muss es auch mal abklopfen bei Zinssenkungen. Wir schauen immer, ich habe eben von platt gesprochen, also auch ein Jerome Powell kann sehr, sehr platt sein, ja, auch wenn er eher mit feiner Attitüde hinkommt. Das ist kein Widerspruch zu dir, nicht, dass du das falsch verstehst und mir nachher wieder nach dem Interview
Nee, nee, ich
böse
bin
Worte
völlig
entgegensetzt.
schmerzfrei.
Nein, aber wer sagt uns denn, dass wir eine restriktive Zinspolitik haben? Die haben wir nicht. Ich habe jetzt letztens noch mit einigen Leuten gesprochen, in Amerika landesweit Urlaub gemacht haben. Ja, die sagen, hä, die Preise explodiert. In allem, einkaufen, shoppen, trinken, Hotels, Mietwagen, ja, die es leisten können, ja, Häuser kaufen, das ist ja nicht billiger geworden, ja. So, und die Amerikaner selbst sagen doch, die Inflationsraten, die uns immer vorgezeigt werden, ja, wer daran glaubt, ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Die sind ja hoch. Und wenn man dann die Zinspolitik sieht, dann kann man sagen, ich habe doch in Amerika keine restriktive Zinspolitik. Im Grunde genommen in Europa auch nicht, ja. Wenn man auch mal sieht, dass ja das Zinshoch, das die Amerikaner jetzt haben, im langfristigen Vergleich ja sehr weit unten ist. Und Inflation ist im System angelegt und wenn sie eben nicht so bekämpft wird von den Notenbanken, weil es gar nicht geht aufgrund der Überschuldung und der Finanzierung der Staatsdefizite und der neuen Reindustrialisierung, dann ist das kein Pluspunkt für die Zinsen, ein Pluspunkt für die Aktien. Aktien also das Auffangbecken haben auch einen Überraschungseffekt als Auffangbecken für die starke Inflation, die wir eben grundsätzlich haben. Und wenn ich mich fragen muss, wie viel höher ist denn in Amerika die Inflation? Ich hätte kein Problem mit 3, 4, 5%. Also, man muss es ja sehen. Also, was nehmen die für Produkte? Sand in der Wüste, in der Mojave-Wüste als Preisfaktor. Das ist verrückt. Das ist verrückt, diese Inflation da. Ja? Und wenn es da Hochrechnungen gibt, was ein Durchschnittshaushalt verdienen muss, um einigermaßen über die Runden zu kommen, das wird jedes Jahr dramatisch mehr. Ich weiß auch nicht, wer auch die ganzen Gebühren für die Unis da zahlen kann. Wann kommen die? Die müssten ja sechsmal wiedergeboren werden, die Amerikaner, um die jemals zurückzahlen zu können. Ja? Also da diese Inflation, die
Aber
zeigt, wird so schmunzelt. Da bin ich mir ich rufe am selben Tag immer die amerikanische Geschäftsfreunde an und ich frage dann immer, was sie denn von der Inflationsrate halten. Dann sagen sie immer, offiziell oder inoffiziell? Sag ich, lass den offiziellen Teil weg, inoffiziell. Die lachen. Die lachen, das ist ganz klar.
also kann man eigentlich sagen, die Inflation, die offizielle, ist eigentlich ein Witz, wenn man
Ja,
das so
definitiv.
formuliert.
Ja. Amerika muss finanzierbar
Aber
bleiben, ne? Das ist klar. Also das heißt, die Zinsen können nicht so hoch sein und die Inflation, die ja dann höher ist als der Zins, finanziert ja quasi Amerika wieder mit. Ja, also kann man neue
genau.
Schulden machen, weil sie aufgefressen werden von der höheren Inflation als den Zinsen, also auf der realen Ebene. Das ist ein alter Wirtschaftstrick. Hat ja aber auch die Konsequenz, dass die Amerikaner nicht so zinsverliebt sind wie wir.
Aber muss es dann nicht irgendwann mal knallen an einer Ecke? Also, dass die Amerikaner die Zinsen wahrscheinlich sogar ein bisschen senken müssen bei den Staatsschulden. Ja, das liegt ja auf der Hand, dass sie zumindest jetzt ja nicht explodieren können, die Zinsen, damit man finanzierbar bleibt. Aber du hast es gerade schon gesagt, ich war zuletzt ja vor ja, knapp einem Jahr in den USA. Da war es schon verdammt teuer. Wahrscheinlich ist es sogar noch deutlich schlimmer geworden. Und viele haben ja schon ja, überzogen, also die Kreditkartenschulden. Du hast gerade gesagt, man kann sich das gar nicht mehr erklären, wie sich das normale Leute leisten können. Also entweder, klar, bricht irgendwann die Wirtschaft zusammen, wenn die Leute nicht mehr konsumieren, oder es muss halt dann mal irgendwie eine Überschuldung geben, oder die dann irgendwo mal an der Ecke hochgeht. Jetzt vor kurzem sind zum ersten Mal auch AAA-Anleihen ausgefallen, Gewerbeimmobilien. Ist jetzt ein bisschen eine andere Baustelle, aber irgendwo, es braucht doch wahrscheinlich nur mal so einen Funken und dann kann es ungemütlich werden, oder?
Ja, wir haben es ja besprochen, die Inflation ist ein Entschuldungsfaktor auch für die Privaten. Und wenn ich jetzt im Moment sehe, dass ja die Kreditstandards in Amerika wieder gelockert werden, dass man also eher wieder bereit ist, Kredite zu geben, dann muss ich, glaube ich, keine Angst dafür haben. Natürlich, aus einer deutschen Stabilitätssicht, die ja, du nicht mehr, du bist zu jung, aber die Eltern unter uns noch haben, noch mitbekommen haben, weil sie gelebt worden ist, ja. Nach dem nächsten US-Präsidenten wird Amerika allein von der Staatsverschuldung bei 40 Billionen stehen. Gut, andererseits, wenn Sie damit mit Investitionen natürlich was für Ihre Wirtschaft tun, ja, also wirklich auch in die Substanz investieren und nicht nur eben in Schnickschnack, also wirklich auch dafür sorgen, dass Ihr Standort auch wettbewerbsfähig wird, ja, dann kann ich dagegen ja grundsätzlich nichts sagen. Dass Sie immer über Ihre Verhältnisse gelebt haben, ist auch klar. Aber solange Sie eben dann auch den noch immer die Weltleitwährung haben und diejenigen, die mir immer jeden Tag erzählen wollen, dass bald vorbei ist damit, weil bald die Chinesen kommen. Das haben wir schon mal besprochen, müssen wir es nicht ausführen, aber das sehe ich überhaupt nicht. Da kann man sich einiges mehr erlauben. Amerika tut also was für zukünftige Wirtschaftskraft, während wir darüber nachdenken, ob wir denn die Schuldenbremse einhalten und weiterhin irgendwelche NGOs finanzieren oder meinetwegen auch Radwege in Peru. Also da wird in die Zukunft investiert, nicht in Moral. Ich habe nichts gegen Moral, aber wer in Zukunft investiert, investiert auch in Arbeitsplätze, in ein Fortkommen, ja. Und das ist entscheidend. Das braucht man eben auch dann für eine Volkswirtschaft, die natürlich hoffnungslos überschuldet ist, wie in Amerika. Aber neunmal, die Inflation wird gerne genutzt zur Entschuldung. Und daher wissen auch die Banken, ich kann auch eher Kredit geben, weil die Inflation frisst ja einiges weg. Und somit wird durch alles teurer, muss alles teurer werden. Aber wenn man ja im Boot dann mitsitzt, ja, in diesem Inflationsboot, dass man dann mit Sachkapital mit Kielwasser sozusagen, dass man so quasi nicht auf Kiel läuft, auf den Boden aufkommt, dann läuft eine Volkswirtschaft. Und das haben wir auch schon mal besprochen, es wurde ja schon vor 40 Jahren unter Ronald Reagan gesagt, das ist bald vorbei mit Amerika. Nein, das sehe ich überhaupt nicht, weil einfach da der wirtschaftliche Drang, die Zukunft zu gewinnen, enorm ausgeprägt ist. Das sehe ich bei uns leider nicht mehr.
Zwischenfazit, bevor wir gleich zu den letzten Fragen kommen. Also offizielle Inflation ein Witz, aber wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich der Motor schlechthin für den Aktienmarkt, wenn man das mal
Ja.
so beschreiben
Ja,
kann.
wenn alles teurer wird, ja, logischerweise, dann werden ja auch die Produktionsstätten für Güter teurer, dann wird ja alles teurer, was eben Anlage ist, was Sachkapital ist und ist ein Grund, warum ja Gold eine gewisse Stabilität hat. Und dann ist der Aktienmarkt natürlich nach wie vor der springende Punkt. Und wenn nach wie vor genügend Liquidität im Markt ist, Amerikaner haben ja jetzt ihre Liquiditätsbremse gebremst, um es so auszudrücken, also ziehen weniger Geld ab. Das Geld muss ja angelegt werden. Und wenn aufgrund der Inflation die Risikoprämie für mich bei Anleihen nicht ausreichend ist, ja, dann habe ich ja gar keine andere Chance, als in Aktien zu investieren. Und es gibt ja nicht die Aktie, es gibt ja die ganze Bandbreite an Aktien von Hightech, von KI, von den Zyklen, wir haben es besprochen, oder Dividendenwerte, Versorger, Defensivqualitäten. Also ich habe eine riesen Auswahl. Ja, es ist ja wie ein Modehaus, ja, wo man alles findet, ja, was man braucht. Und da muss ich um Aktien bei einer Konsolidierung, klar, die gehört dazu, aber längerfristig um Aktien nicht bange sein. Überhaupt nicht. Und eine Konsolidierung wünsche ich mir auch. Und wenn sie 10% wäre, Mario, ich hätte damit so kein Problem. Dann würde ich wieder kaufen, weil ich sage, nein, die Zutaten sind nach wie vor da. Allein die Inflation ist ein massiver Treiber des Sachkapitals.
Robert, jetzt darfst du mal Crash-Profit spielen. Was müsste denn passieren, dass das nicht nur 10% Korrektur, dass das noch ein richtig verhageltes Börsenjahr wird?
Ja, ich fange mal so an. Also in Normalzeiten gilt für mich das alte Glaubensbekenntnis, wo die Not am größten ist, ist die Notenbank am nächsten. Wenn etwas passiert, was man nicht mit Geld heilen kann, also wenn sich ein Ukraine-Konflikt ausweiten würde, wenn Wladimir Putin auf die Idee käme, mit einem hybriden Krieg auch das Baltikum anzugreifen, ja, dann wäre das ein Gamechanger, weil da ist die Grundfesten so erschüttert. Aber ich behaupte mal oder ich hoffe mal, dass es so weit nicht kommt. Wenn die Chinesen Taiwan jetzt besetzen sollten, wäre das noch eine neue Dimension, womit sie aber dramatisch das eigene Fleisch schneiden würden. Ja, und ich glaube, das wissen sie auch. Wir haben es am Anfang besprochen, dass da viel auch Bambule gemacht wurde, sagen die Berliner, aber im Grunde genommen ist nicht zum Ernstfall in der Realität kommt, weil zu viel kaputt gemacht wird. Aber das wären natürlich Fälle, wo man sagen müsste, ja, jetzt haben wir ein ernstes Problem. Ich brauche jetzt keine großen militärischen Konflikte aufzuzeichnen. Aber wenn, sag mal, Krieg noch näher nach Europa käme oder wenn China eben dann im südpazifischen Meer immer stärker auch mit Brutalität die Kontrolle an sich ziehen würde, also wenn also quasi die freie Welt, die ja nicht mehr zusammenhält, Amerika und Europa, dasteht und dann die autoritäre Welt dort, dann hätte man ein großes Problem. Aber die Hoffnung ist für mich ja immer, der Blick auf den Gaza-Konflikt, der scheint ja trotz dieser schrecklichen Bilder nicht zum Flächenbrand zu werden, weil es keiner wirklich will, weil es zu viel kaputt macht, ja. Und so viel Intelligenz haben ja zum Glück die meisten noch unten. Gut, ein paar, die über die Stränge schlagen, gibt es immer, aber die Mehrheit ist ja sehr vernünftig, offensichtlich der Staatsführer.
Beim KI-Hype hast du gesagt, das ist noch längst nicht auf dem Gipfel, aber man reibt sich schon die Augen. Also wenn man sich mal Nvidia anschaut, da läuft es natürlich gut, aber die Bewertung, also wie viel Nvidia schon wert ist, da fragen sich viele zu Recht, wo soll das noch hinführen? Also mehr wert als die Aktienmärkte von ganzen Ländern. Also,
Ja, wobei,
wo soll das noch hinführen?
ja, Mario, ich gucke aber nicht nur auf den Einzelwert, die im Augenblick für KI sorgen, sondern mir geht es mehr um die Anwendung von KI. Also, kurzes Beispiel, also ich war vor kurzem beim Hautarzt, ja, ich habe 155, muss mal, ist die Geist, erzählst du, was dann dazu passt. Früher hat man nur mit der Lupe drauf geschaut. Heute hat der Hautarzt eben dann Zugriff, wird also jedes Muttermal von mir mit weltweit 250 Millionen Muttermalen verglichen. So überleg mal, was das für Impulse auch für die Medizintechnik bringt oder auch irgendwann für die Industrie. Also alles, was jetzt dienstleistungsmäßig ist, aber für die Industrie für Impulse bringt. Das heißt, die KI ist ja nicht nur bezogen auf den Hightech-Sektor, sondern wird die gesamte Volkswirtschaft produktiver, effizienter machen. Und da sehe ich nach wie vor dann große Möglichkeiten. Oder nimm einfach mal einen typischen Fondsmanager. Ja, ist die Frage, ob eine KI den Fondsmanager nicht irgendwann dann auch ersetzt, weil er wahrscheinlich günstiger ist und weil natürlich KI viel schneller sich diese Informationen zusammensuchen kann, die man braucht. Also das sind so Entwicklungen, die darf man nicht unterschätzen. Ich habe jetzt die ethische Frage nicht besprochen, die gibt es auch, keine Frage. Aber wirtschaftlich betrachtet ist eben das in die Breite gehen von KI, also in die anwendungsbezogenen Bereiche, natürlich ein massiver Treiber auch für die Aktienmärkte.
Und jetzt stell dir noch vor, es würde ein Roboter bei der Tür reinkommen und dir einen Asbach reichen. Also, die Zukunft hat sicherlich noch, hält sicherlich noch einiges bereit.
Ich hoffe, dass natürlich ein gewisser rheinischer Humor oder eine klare Wortwahl von KI so schnell eben nicht ersetzt werden kann. Aber Spaß beiseite, die KI wird uns noch dramatisch beschäftigen. Nochmal, ich wiederhole das gerne, nicht nur auf die KI im Hightech-Sektor starren, wo sie entwickelt wird, sage ich mal, sondern die Anwendung, die wird mal wichtiger werden.
Lass uns noch ganz, ganz kurz über Gold und Bitcoin sprechen. Gold, wie schätzt du das ein? Es war ja auch die Spekulation auf die Zinswende, die wird jetzt vielleicht ein bisschen moderater ausfallen. Der Dollar eigentlich auch nach wie vor noch stark. Gold marschiert trotzdem, weil auch die Notenbanken sehr viel gekauft haben. Macht dich das auch ein bisschen nervös? Also
nein, mag ich überhaupt nicht.
Da hört der ein oder andere ja schon die bösen Buben vielleicht was planen, wenn man sich mit viel Gold eindeckt und ein bisschen unabhängiger sich macht vom Dollar.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also es ist weniger das Zinsthema, Inflationsthema immer noch. Aber der große Zukunftstreiber für Gold wird eben sein, dass man sagt, die Notenbanken aus Ländern, die mit Amerika nicht freundschaftlich verbunden sind, um es so auszudrücken, werden natürlich immer stärker darauf achten, dass eine Alternative zu billigem US-Staatspapieren Kapital haben und stärker auch die feste Ware Gold setzen. Das ist ganz klar. Und Amerika, die ja gerne immer auch Vermögen einfrieren, das haben wir das letzte Mal besprochen, die Russen mit ihrem Besitz auf US-Staatspapiere, wenn das nicht nur eingefroren wird, sondern auch versilbert wird, also verwendet wird, ja, wird das nochmal ein Treiber sein, bitte bloß nicht seine Währungsreserven in US-Dollar anzulegen, sondern in Gold, ja. Und Gold kann man nicht konfiszieren, das ist ja, was die Notenbanken machen, für sich da. Und das treibt natürlich den Goldpreis weit nach oben. Und solange wir in Europa immer meinen, ab und zu so gewisse sozialistische, planwirtschaftliche Erquickungen zu diskutieren, ja, grausam, wird man natürlich auch versuchen, dieses sichere Metall noch stärker zu nutzen. Also für Gold, ich habe da keine Sorge, dass Gold nicht im Trend, klar, es gibt auch mal Phasen, geht es nach runter, gar klar, aber ich denke, Gold ist jetzt freigeschwommen, auch mental. Und eigentlich auf dem Kurs ist es grottenbillig. Also wenn man sieht, wie die Verschuldung explodiert ist, dann ist Gold natürlich nach wie vor zu günstig. Man sollte es haben. Und diejenigen, ich sage ja auch mal, die sagen, naja, müsste man mal verkaufen. Sage ich immer, und was geht da rein, wenn ihr schon Aktien habt? Lasst das mal liegen. Das brennt euch überhaupt nicht an. Ich bin auch übrigens längerfristig ein Fan von Silber, das ja dann auch verbraucht wird im industriellen Prozess.
Läuft ja auch gut.
Endlich. Ja, Klimaschutz bei alternativen Energien, das ist wichtig. Auf Kupfer kann man auch, wie ich finde, setzen. Und du hast auch die Kryptowährung angesprochen. Ja, die höheren Weine kommen immer stärker, auch jetzt mit ETFs auf Ether. Ja, das bringt natürlich eine gewisse Stabilität. Und man sieht, dass ja in Amerika so mancher Chefbanker einer großen Bank, die ja vor anderthalb Jahren Krypto als das Schlimmste hinter dem Teufel erkannt haben, jetzt dafür auch die Trommel rühren, weil man damit Geld verdienen kann. Ne? Und Geld stinkt nicht. Wenn man etwas Geld verdienen kann, dann kauft man das. Ich habe ja immer gesagt, und wenn Ziegenkot in Harz gegossen wird und als Briefbeschwerer das Geschenk wird, ja, dann wird es auch hergestellt. Das ist doch ganz klar. Das nennt man Marktwirtschaft. Aber das muss dann dazu sagen, die Volatilität wird, wie ich finde, relativ hoch bleiben, aber Bitcoin und die großen, also die anderen, gut, da werden ja viele auch Kryptowährungen nicht überleben, aber es wird natürlich einen Platz in Anlagefamilie haben. Es geht aber nur darum, bitte nicht vom Festgeld unter Umgebung aller Zwischenformen, Aktien, Gold, direkt da nur noch auf die Kryptowährungen zu setzen. Das wird auch nicht passieren, denn eins muss man immer sehr, sehr klar sehen, auch diese sagen, das ist die Alternative dann zum Geldsystem. Das ist Blödsinn pur, denn solange es Geld gibt, können Politiker ihre Wünsche erfüllen. Das kann man mit einer begrenzten Anlageklasse wie Bitcoin zum Beispiel nicht, weil es eben nur begrenzt verfügbar ist, nicht beliebig vermehrbar ist. Aber Geld erfüllt Wünsche. Und solange die Notenbanker, die uns vor die EZB, der FED sitzen, ja nicht unabhängig sind im Sinne, dass sie machen können, was sie wollen, ja, sondern von Politikern ja ernannt worden sind, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das Geldsystem irgendwann aufhört zu existieren. Die Kryptowährungen können keine Alternative sein, alleine schon aus politischer Sicht.
Also du glaubst, dass sich die Politiker da durchsetzen werden, denn das könnte ja dann ja auch mal ein spannender, was heißt Zweikampf werden, aber ein spannender Konflikt werden. Aber da bist du auf Seite der Politik sozusagen. Also du glaubst, dass sich die durchsetzen.
Geld wird es immer
Gegen.
wieder geben. Es wird keine über Zinspolitik, keine scharfe Restriktion geben. Wir haben es eben erläutert mit der Inflation, wahre Inflation. Wir haben keine restriktive Geldpolitik und irgendeiner muss die Schulden ja zahlen. Und wenn wir Europa immer mehr machen auf Sozialismus und immer mehr Geld dann rausschleudern, irgendeiner muss das ja finanzieren. Das werden die Notenbanken machen Da ist Bitcoin nochmal. Ich bin ja auch kein Bitcoin-Hasser. Ich selbst habe ja auch davon. Aber eben nicht diese Berge wie andere, sondern ist eben auch dabei, weil man auch die
Du
Risiken.
bist auch investiert in Bitcoin.
Bitte?
Du bist selbst auch investiert in
Ja,
Bitcoin.
kannst du dir vorstellen, in den letzten Monaten durchaus gelächelt habe dazu. Aber eben nicht so nach dem Motto, oh, das ist das Einzige, was Sinn macht. Nein, die Politik lässt sich nochmal das Geldschöpfungsmonopol nie wegnehmen. Wir werden nicht irgendwann ein Kaugummi oder was das Auto mit Bitcoin. Das kann man zwar, aber es ist ja immer noch in Relation dann zu einer Währung, zu einer alten Währung dann da. Die Angst muss man eben nicht haben, weil man die Probleme sonst weltweit nicht mehr geschultert bekommt. Natürlich vor allen Dingen die Verschuldung und die massiven Konjunkturprogramme.
Robert, herzlichen Dank. Dann können wir festhalten, wenn keiner von diesen ganz bösen Gamechangern kommt, dann sollten die Kurse weiter steigen.
Ja, also ich sage es mal so, weil die Welt ja nicht in Ordnung ist, sie ist ja nicht in Ordnung. Ja, also ich kann das jetzt sagen, der Heilweise sieht da nur was Positives. Nein, die Welt ist ja nicht in Ordnung. Wir haben ja geopolitische Probleme, wir haben Stabilitätsprobleme, Europa hält sich zusammen. Aber weil es so ist, absurderweise ist das gut für Aktien, weil ja einer da sein muss mit billigem Geld, der das Ganze weiterhin dann in Schach hält. Und das bringt natürlich dem Aktienmarkt definitiv Punkte. Und von daher muss man keine Sorge haben. Und wenn es mal runter geht, und ich weiß ja, der Markt muss ja nur ein halbes Prozent fallen, ne? Heißt ja schon, jetzt kommt die Realität zurück. Jetzt ist vorbei mit diesem Spuk. Das habe ich seit 2008 gehört, genauso wie ich seit 2008 immer höre, dass jeden Tag die Welt untergeht. Ich gucke jeden Tag aus dem Fenster raus. Ich sehe es nicht, Mario. Komisch, ne? Und solange das nicht der Fall ist, muss man dem Aktienmarkt treu bleiben. Neunmal, gesunde Konsolidierungen sind nichts Schlimmes, gehört zum Aktienmarkt dazu.
Robert, herzlichen Dank, wie immer ein Vergnügen.
Mir auch, Mario. Ich danke dir. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich immer wieder, bei dem Mario zu sein. Der macht das gut, ne? Toller Typ.
Ja, das ist doch mal, endlich wird man mal gelobt, ausnahmsweise. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch Daumen nach oben und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.